Jeder kennt die Namen. Ulrike, Pascal, Tom und Sonja. Unaufhörlich scheinen die schwersten Verbrechen in unserer unmittelbaren Umgebung zu geschehen. Nicht nur Mütter und Väter machen sich Sorgen. Wir fragen, wie können wir unsere Kinder schützen? Was tut der Staat, die Polizei? Und was soll mit den Tätern geschehen? Die Männer und Frauen, die hier nach der Todesstrafe für Kinderschänder rufen, scheren sich nicht um unsere Grundwerte. Und sie scheren sich auch nicht um die Wirklichkeit der missbrauchten Kinder. Anke Sieber ist Sozialpädagogin in einer Eberswalder Beratungsstelle. Sie kennt sich aus, denn seit 16 Jahren hilft sie den Opfern sexueller Gewalt.
Ja, was viele nicht wissen, ist, dass Sexualstraftäter tatsächlich eher aus dem familiären Umfeld, aus dem sozialen Umfeld kommen. Also die meisten denken immer, es sind Wildfremde, die hinterm Gebüsch sitzen und sich ein Kind weggreifen. So ist es nicht. Man geht davon aus, dass tatsächlich 90-95% der Täter aus dem nahen Umfeld, aus dem familiären Umfeld kommen.
Die Polizeistatistik in Brandenburg zählt für letztes Jahr 443 Fälle von sexuellem Missbrauch. Und nicht nur Männer werden zu Tätern, sondern auch Frauen und Jugendliche. Dieser Gedanke, dass Menschen aus unserer Mitte kleine Kinder missbrauchen, ist schwer zu ertragen. Vielleicht deshalb verschließen manche lieber die Augen und tun so, als seien Sexualstraftäter immer Fremde, die man einfach so ausmerzen kann. Es ist diese Atmosphäre von Rachegeschrei und fehlendem Wissen, die mitverantwortlich ist für die hohe Dunkelziffer. Wie soll ein Kind über den Missbrauch reden, wenn es denken muss? In meinem Fall ist alles anders.
Also, weil es sind vertraute Menschen und Kinder haben einfach auch das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Liebe, nach Zärtlichkeiten, nach Streicheleinheiten. Und da haben natürlich gerade die Menschen, die sich in das Vertrauen eingeschlichen haben, auch alle Möglichkeiten. Teilweise probieren sie es auch über kleine Spielchen aus, wie weit das Kind da mitgeht oder ob sie eine andere Strategie einsetzen müssen. Oft werden auch so Handpuppen verwendet in der Nacht, wo man nicht genau herauskriegt, hat das Kind einen Albtraum gehabt oder ist da wirklich was passiert? Weil wenn ein Kind was von einem Krokodil erzählt, geht man automatisch davon aus, es kann nur ein Albtraum gewesen sein, ja. Und damit kommen die auch gut durch, also weil sie einfach die Erwachsenen manipulieren, das Kind manipulieren und sich auf der sicheren Seite fühlen können, weil genau die Vorstellung von Sexualstraftätern so fatal und falsch ist.
In den meisten Fällen wird die Beziehung zum Kind über einen längeren Zeitraum sexualisiert und die Grenzüberschreitung in spielerische und sportliche Aktivitäten eingebunden. Eine Aura von Geheimnis und Schuld verbindet das Kind mit dem Täter und verschließt ihm Auswege.
Genau, wenn ich vor Fremden warne, gebe ich ja dem Kind auch die Infos, alle anderen sind gut. Ne? Und genau damit kann das Kind sich gar nicht gegen vertraute Personen zur Wehr setzen, weil es immer gelernt hat, es sind Fremde, sind doch nur Fremde, hä?
Für manche Medien ist die Geschichte vom triebgesteuerten, giertriefenden Sexmonster trotzdem ein unwiderstehliches Mittel zur Auflagensteigerung. Und auch die spektakulär aufgemachte Fernsehsendung Tatort Internet, die vorgibt, die Unschuld der Kinder schützen zu wollen, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Unschuldige ausgenutzt und Straftaten Vorschub geleistet zu haben.
Sexualmorde, ne? Also da so diese Abfolge, Kind wird entführt, missbraucht und umgebracht, ist auch wieder nur ein geringer Teil tatsächlich ganz, ganz fremd. Auch wenn die Zeitungen am Anfang immer so tun, als ob das ein Wildfremder wäre, der das Kind weggefangen hat. Und später kommt dann in der Zeitung heraus, das war der Nachbarsjunge.
Die Statistik spricht eine nüchterne, nicht so spektakuläre Sprache. Bundesweit wurden im letzten Jahr 4 Kinder im Zusammenhang mit Sexualdelikten ermordet. Es scheint aber nicht jedem zu gefallen, dass die Zahlen seit Jahren sinken. Es gab sie einmal in Deutschland, die Todesstrafe für Gewohnheits- und Sittlichkeitsverbrecher. Sie wurde von der Nazi-Justiz 1941, also mitten im Krieg, eingeführt, wenn, so wörtlich, der Schutz der Volksgemeinschaft es erfordert. Nicht als Strafe also wurden Menschen getötet, sondern zur Vorbeugung.
Wir haben Fehlbelastung, wir haben Falschbezichtigung. Und wenn Sie jemanden dafür an die Wand stellen, ja, das ist unwiederbringlich erledigt dann. Das ist vorbei. Ja. Und deswegen, also Todesstrafe kann auch kein Weg sein.
Manuela Groll ist Anwältin und vertritt Kinder und ihre Eltern als Nebenklägerin in Verfahren gegen Sexualstraftäter.
Das kann es nicht sein. Ich denke, wir brauchen einen anderen Vollzug, um möglicherweise tatsächlich andere Sachen zu machen. Aber es ist so eine Forderung, die ist, also, das ist albern.
Erfahrungen in den USA zeigen, dass die Todesstrafe die Täter nicht etwa von schweren Verbrechen abschreckt, sondern sie im Gegenteil manchmal erst auf die Idee bringt, die Zeugen ihrer Verbrechen zu töten.
Aber wenn Sie jemanden haben, der notorisch anderen Leuten auf der Straße eine scheuert, sage ich mal zu Deutsch, ja, das macht er ständig, dann ist er gefährlich. Ja? Also dann kann ich darüber auch nicht mehr diskutieren. Wenn er Ihnen auf der Straße begegnet, Sie begegnen den morgens und abends und Sie kriegen immer eine, ja, da fragen Sie sich auch, warum sperren die den denn nicht weg? Also das hat wirklich was mit dem Hang und der Unkontrollierbarkeit zu tun.
Wissenschaftler urteilen, dass einer von 100 Sexualstraftätern seinen Trieb nicht oder nur schwer beherrschen kann.
Sicherungsverwahrung ist ein Instrument des Staates, um Täter, die besonders gefährlich sind, die einen Hang haben, so nenne ich das mal, dass die dauerhaft praktisch weggeschlossen werden. Das ist die klassische Sicherungsverwahrung. Kann aber wirklich nur verhängt werden, wenn eine Gesamtwürdigung angestellt wird, eine Gesamtwürdigung, die also alles ins Verhältnis setzt, die Person des Täters, die Taten, das ganze Umfeld. Damit ist das Gericht auch überfordert. Deswegen wird bei diesen Fällen wird immer nach, ich glaube, 246a ist das, StPO, werden dann Sachverständige hinzugezogen, weil da fehlt dem Gericht die Sachkunde. Das ist ja was definitiv lebenslang anhalten kann. Natürlich, klar.
Die Entlassung von Sicherungsverwahrten aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt und manchen Glauben gemacht, das Rechtssystem fasse Sexualstraftäter mit Samthandschuhen an. Das Gegenteil ist der Fall. Seit den 90er Jahren wurde die Verhängung der Sicherungsverwahrung schrittweise verschärft. 1998 wurde die Höchstdauer von 10 Jahren gestrichen. Seit 2004 kann die Sicherungsverwahrung auch nachträglich angeordnet werden, bei Tätern also, die erst während der Haft, zum Beispiel wegen des Einschmuggelns kinderpornografischen Materials, als besonders gefährlich erkannt werden. In Reaktion auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs wurde erst jüngst die gesetzliche Grundlage zur Verhängung der Sicherungsverwahrung weiter ausgeweitet. Inzwischen wird die Notwendigkeit von Aufklärung und Vorbeugung in allen Parteien akzeptiert. Oder in fast allen. Das deutsche Strafgesetzbuch sieht für sexuellen Missbrauch von Kindern eine Strafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. In schweren Fällen nicht unter 2 Jahren und im Falle des Todes des Kindes nicht unter 10 Jahren vor.
Also eigentlich ist alles, was so 4, 5 Jahre ist schon relativ hoch. Ja. Das bedeutet ja, Sie bringen jemanden in den Vollzug. Ja. Ich bin kein Fan von dem Vollzug, weil er einfach schlecht organisiert ist, sage ich mal. Sie erreichen damit nichts. Das heißt, Sie können jemanden nur in den Vollzug stecken, wenn Sie den eigentlich als verloren geben. Ja. Weil danach müssen die Menschen wieder sozialisiert werden. Wenn Sie jemanden 5 Jahre im Gefängnis hatten, dann hat er gegebenenfalls alles gelernt, was er noch nicht konnte. Ja. Und er ist für die Gesellschaft verloren.
Gibt es nicht Fälle, in denen Sexualstraftäter mit Bewährungsstrafen davonkommen?
Wenn Sie Täter haben, die geständig sind, bei denen wir von überschaubaren Taten reden, sag ich mal, die ein glaubhaftes Geständnis ablegen, die den Geschädigten dann die Aussage ersparen, die kommen streckenweise, jedenfalls in Berlin, sag ich, mit Bewährungsstrafen davon, die aber dann mit erheblichen Auflagen belegt sind. Also Auflagen können sein, eine Therapie zu machen, eine spezielle Sexualtherapie, können Geldauflagen sein, können auch Arbeiten sein. Ja, aber das, wie gesagt, das gilt nur bei geständigen Tätern oder wir haben halt auch die Variante, dass wir uns bei wenigen Taten im unteren Bereich befinden. Der Mensch nicht vorbelastet ist, sonst geht das gar nicht mit Bewährungsstrafen.
Erinnern wir uns an die Tatsache, dass die Täter zum größten Teil Verwandte und Bekannte sind, die für das Kind eine wichtige Rolle spielen.
Sie haben in vielen Fällen ja Kinder, die an diesen Menschen gerade sehr hängen, die möglicherweise auch gar nicht wollen, dass sie so doll bestraft werden. Das ist ja so janusköpfig gerade in dem Missbrauchsbereich, dass wir Kinder haben, die, wenn sie noch sehr klein sind, sagen auf eine Strafe, na, der soll Fernsehverbot kriegen. Weil Fernsehverbot ist für Kinder das absolut Schlimmste, ja, und das ist für die, mehr können die gar nicht denken.
Aber sind Therapien wirklich eine Alternative zur Strafe?
Wir haben definitiv zu wenig Stellen, an denen tatsächlich Tätertherapien durchgeführt werden. Ich meine damit auch nicht Einzeltherapien. Da gibt es immer Therapeuten, die Einzeltherapien machen. Wir haben in Berlin eine Möglichkeit bei Kind im Zentrum, die bieten halt Tätertherapien an, die in Gruppentherapien laufen. Das ist was, wo mir alle Leute, mit denen ich rede, die Täter sind, sagen, das ist die schlimmste Auseinandersetzung, die sie jemals erfahren haben. Wenn sie sich mit Tätern auseinandersetzen müssen, ja, das ist eine ganz andere, eine viel härtere Gangart, als wenn ein Therapeut da sitzt und alles verstehe, ja, und die reden und reden und möglicherweise ihn auch rannimmt, möchte ich mal sagen, als wenn die Gruppe zusammensitzt und der sagt, was erzählst du denn da für einen Unsinn?
Wissenschaftler schätzen, dass das sexuelle Verlangen von ungefähr 1% der Menschen auf Kinder gerichtet ist. Doch von den Menschen, die Kinder missbrauchen, gehört nur ein kleiner Teil zu dieser Gruppe. Warum machen die anderen das?
Es geht ja auch weniger um Sexualität und es geht weniger darum, sexuell auszuleben, sondern es geht darum, dass man das Gefühl von Macht hat.
Dass die Täter in ihrer Kindheit oft selbst missbraucht wurden, entschuldigt nicht ihr Handeln, zeigt aber, wie wichtig therapeutisches Eingreifen ist, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Die Mehrzahl der Täter handelt bewusst und mit Vorsatz, kann sexuellen Missbrauch begehen oder eben auch unterlassen. Und wir, die Gesellschaft, können und müssen unseren Einfluss geltend machen. Gerade bei Jugendlichen, denen immerhin 30-40% der Missbrauchstaten zur Last gelegt werden, dokumentieren wissenschaftliche Studien gute Therapieerfolge.
Leider ist es auch so, dass Kinder im Schnitt 6 Personen brauchen, bis ihnen geglaubt wird oder sie das Gefühl haben, sie wären ernst genommen. Aber Kinder sind die absolut besten Zeuginnen und Zeugen, wenn es darum geht, weil sie können sich sowas nicht ausdenken.
Mit größerer Aufmerksamkeit für die Kinder anstelle von Sensationslust und Panikmache wäre also schon viel gewonnen.
Grundsätzlich, wenn ein Kind Verhaltensauffälligkeiten zeigt, also wenn es auf einmal ganz anders ist, dann sollten alle Eltern schon mal genauer hingucken und nicht davon ausgehen, es ist entwicklungsbedingt, sondern sollten da schon sehr ernst drauf gucken. Und was uns auch immer in der Arbeit immer wieder auffällt, sind so Sachen, dass Kinder auch sagen, ich will da nicht mehr hin oder ich will nicht, dass Onkel Peter die Nacht hier bleibt, wenn ihr weggeht, wenn ihr tanzen geht. Wenn ein Kind sowas sagt, ich will das nicht, also ich will da nicht hin oder ich will nicht, dass der kommt, dann sollte auf jeden Fall auch genauer hingehört werden. Und unsere Idee dazu ist dann immer auch zu sagen, okay, musst du nicht. Damit stelle ich auch einen Schutz her, nehme das Kind ernst und kriege dann nach und nach vielleicht raus, warum, weshalb. Manche Sachen sind wirklich sehr einfach zu lösen. Oma, Opa schreien zu laut oder beim Onkel muss das Kind Spinat essen, obwohl es das nicht mag.
Wer den Kindern helfen will, sollte sich dafür engagieren, dass die Arbeit von Beratungsstellen nicht als zahnloses Gestammel diffamiert, sondern von den Sparbemühungen der Kommunen ausgenommen wird.
Also das große Thema ist sozusagen, Kinder zu stärken, Nein zu sagen, was ihren Körper angeht. Es gibt Untersuchungen, die ganz klar aussagen und belegen, dass Kinder, aufgeklärte Kinder, die eine positive Sexualerziehung erfahren haben, und damit meine ich nicht, sich mit Kindern vor den Fernseher zu setzen und Pornofilme anzugucken, weil die stellen ja auch ein sehr schräges Bild über Sexualität dar. Wer wird Frau zum Objekt und kann immer und ist immer bereit? Das meine ich nicht, sondern sozusagen eine behutsame Begleitung und Kinder und ihre Fragen im Zusammenhang von Sexualität auch ernst zu nehmen und Kindern Kompetenzen an die Hand zu geben, nämlich wirklich ihren Körper zu wertschätzen. Und das können sie erst, wenn sie ihren Körper kennen. Also eher werden die Kinder zu Opfern, wo das Thema Sexualität völlig tabuisiert wurde. Weil dann hat natürlich die sogenannte vertraute Person, oder es ist ja eine vertraute Person, kann dann sagen, pass auf, niemand versteht deine Fragen und deine Lust und deine Sexualität. Ich ja.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen sexuellen Missbrauch sinnvoll zu engagieren. Die Forderung nach Rache oder Todesstrafe gehört nicht dazu.